Hallo und herzlich willkommen beim Verunsicherungspodcast. Mein Name ist Stefan, freue mich, dass du zu dieser Folge reingeklickt hast und die Antwort auf die Frage suchst, was ist da Anfang August am Kapitalmarkt denn passiert? Ja, das möchte ich dir erklären. Ich möchte erklären, was sind die sogenannten Carry Trades, worum ging es da, was hat das Ganze oder was hat die Korrektur ausgelöst an den Märkten, warum ist dann plötzlich, wenn du morgens reinschaust, dein Depot irgendwie 5, 6, 7, 8, 9% im Minus oder hat korrigiert um 9%, was ist da konkret passiert, wie sollst du dich am besten jetzt verhalten und was hat das mit deiner vorgebundenen Rentenversicherung zu tun, dazu noch ein Impuls am Ende. Die Podcast-Folge ersetzt wie immer keine rechtliche Grundlage und keine ist keine rechtliche Grundlage, der Haftungsweg ist ausgeschlossen und ersetzt keine individuelle Beratung. So, Disclaimer muss natürlich rein. Jetzt fangen wir erstmal an. Warum hat es denn so gerappelt an den Kapitalmärkten? Ich will auch gar nicht sagen Crash, weil ich habe dann durch die News, habe ich mal gelesen, und die Feeds auf Social Media und alle haben gesagt, hier, der Crash ist da und dies, das. Ist einfach Bullshit, weil im Endeffekt, der Markt hat sich mittlerweile um 3% wieder erholt, 4% meine ich sogar, ich habe die Zahlen aktuell nicht da, aber total entspannt. Also Korrekturen sind absolut gesund, sind auch notwendig. Das Beste, was du machen kannst, ja, kleiner Spoiler vorweg, zum richtigen Zeitpunkt einfach wieder günstig einkaufen, deine Anteile erhöhen und cool bleiben. Ja, so einfach ist das. Aber ich möchte ja in dieser Folge erklären, was da konkret passiert ist, was die Carry Trades sind, damit du kurz verstehst, was da, wenn es dich natürlich interessiert, aber davon gehe ich mal aus, sonst würdest du diese Podcast-Folge nicht anhören, was diese, ja, global die ganzen Märkte erstmal so ein Stück weit ins Erschüttern gebracht hat. Langfristig ist das natürlich komplett egal, weil langfristig erzielst du deine 7-8% Rendite, egal was da jetzt die letzten Jahre passiert ist. Wenn du es nicht glaubst, dann recherchiere einfach mal die letzten 30, 35, 40 Jahre rückwärts, wo die Durchschnittsrendite ist. Und dann wirst du feststellen, dass das, ja, diese kurzfristigen Kursänderungen relativ überschaubar sind. Aber viele haben mich gefragt, was ist denn jetzt der Carry Trade und was ist da konkret passiert? Lass uns mal kurz das miteinander besprechen. Was hat denn das Ganze erstmal ausgelöst? Das ist so eine starke Korrektur. Ja, hier noch ein Satz. Korrektur heißt im Endeffekt einfach nur Rückgang der Preise. Also es korrigiert wieder zum fairen Preis, weil der Markt einfach auch schon ein Stück weit hier überhitzt war. Was ist da konkret passiert? Passiert ist Folgendes. Sagen wir mal drei Gründe, die hauptsächlich dazu geführt haben. Der Haupttreiber war durchaus der Carry Trade. Spreche ich gleich drüber. Der zweite Punkt war noch die Arbeitsmarktdaten und der dritte Punkt ist die aktuelle Earnings Season, also die Bekanntgabe der Unternehmensgewinne, Umsätze der Unternehmen und Meldung der Quartalsberichte. Das sind so die drei Treiber, die das Ganze so zum Rollen gebracht haben. Als erstes, es gab globale Zinsentscheidungen. Die Zentralbanken der jeweiligen Länder, sei es in Japan, in England, Europa oder Amerika durch die Fed, die Federal Reserve, sind ja beauftragt, die Inflation weitestgehend einfach im Zaum zu halten. So, und die geben immer wieder bekannt, wie sich die Zinsen ändern. Entweder erhöhen sie sich oder sie bleiben gleich oder sie reduzieren sich. Und global gab es einfach einige Zinsentscheidungen. So hat zum Beispiel England die Zinsen reduziert und Japan hat die Zinsen erhöht. Und weil Japan die Zinsen erhöht hat, gab es plötzlich einen kleinen Kursrutsch. Warum? Das ist der sogenannte Carry Trade, um den es jetzt geht. Beim Carry Trade handelt es sich darum, dass die institutionellen Anleger, also du und ich, wir kleinen Popel, wir bewegen da relativ wenig, auch oft Retailer genannt, aber die institutionellen Anleger, die haben ein sogenanntes Zinsdifferenzgeschäft. Die können nämlich Folgendes machen, ja? Die haben das auch in Japan getan. Die haben in Japan jahrelang, die Japaner hatten jahrelang gefühlt eine Ewigkeit, ich habe voll mal recherchiert, von 2008 bis jetzt, Anfang 2024, einen Zins von minus 0,1 bis plus 0,1, also eine Nullzinspolitik. Das, was wir jetzt hier die letzten Jahre hatten, hatten die schon seit 2008. Und jetzt könnte man ja Folgendes, also könnte, man hat es getan, aber denk mal drüber nach, man kann ja Folgendes machen. Du kannst jetzt beispielsweise bei der japanischen Bank anklopfen und sagen, hier, ich hätte gern als Beispiel 1 Million Yen. Gerade nochmal überlegt. Yen ist die Währung. Dann sagt die Bank, ja, okay, ist gar kein Problem. Hier ist eine Million Yen. Wir kriegen einen Zins von dir von 0,1. Jetzt hast du 1 Million Yen auf deinem Konto. Jetzt wechselst du Yen in Dollar und mit diesem Dollar kaufst du jetzt amerikanische Anleihen, die dir einen Zins abwerfen von zum Beispiel 5%. Von den 5% Zinsgewinn auf die Anleihe, die du bekommst, zum Beispiel 10-jährige Laufzeit, gibst du 0,1% ab nach Japan für die Zinsen. Das heißt, du hast also auf 1 Million einen Zinsgewinn von 4, unabhängig jetzt von Kursschwankungen, Yen-Dollar, ne? Also Kursänderung will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber du hast einen Gewinn von 4,9% auf 1 Million. Dafür, dass du nichts gemacht hast, außer in Japan geklopft, gewechselt in Dollar und damit Wertpapiere gekauft oder Anleihen gekauft in Amerika. Ziemlich cooles Geschäft. Genauso haben das auch Hedgefonds gemacht und auch Pensionsfonds in Amerika. Und das ist der sogenannte das Zinsdifferenzgeschäft. Also von dieser Differenz lebst du. Das Ganze geht gut, bis die andere Bank die Zinsen erhöht. Und das ist halt in Japan passiert und plötzlich so, wow, was ist hier für eine Party? Ich erkläre dir gleich kurz auch, warum das in Japan, warum die Zinsen jetzt erhöht wurden, um 0,25 Basispunkte. Aber an für sich ist das erstmal der Carry Trade, ne? Du spekulierst ein Stück weit auch auf die Zinsen und nimmst Geld auf, sehr, sehr günstig, kriegst auf einem anderen Kontinent, bekommst du dann für eine Anleihe den Zins und davon hast du letztendlich Zinsgewinne und erwirtschaftest auch entsprechend deinen Gewinn oder dein Ergebnis. Bis halt irgendwann die andere Bank die Zinsen erhöht, weil dann wird plötzlich der Zinsgewinn niedriger, weil wenn du nicht mehr 0,1% dafür zahlst, sondern 0,25, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass in absoluten Zahlen, und jetzt rechnen, also du brauchst nicht hochrechnen, aber stell dir mal vor, du machst das nicht mit Millionen, sondern mit Milliarden, wie viel Geld plötzlich in deinem Gewinn fehlen, mit dem du gedacht hast, mit dem kommst du aus. Also dieses Zinsänderungsrisiko ist natürlich dann der Haupttreiber bei diesen Geschäften. Warum hat jetzt Japan die Zinsen erhöht? Hoppala, da klingelt es aber ganz schön laut hier gerade in der, guck mal hier schnell, ja, das ist ja der Nachteil, wenn wir hier nicht stören Modus, wenn man halt immer noch oft und viel erreichbar ist für seine Kunden, dann klingelt es hier manchmal, aber das schneide ich jetzt auch nicht raus. So, jetzt habe ich den Faden verloren, zurück, Japan, genau, Japan, was ist in Japan gewesen, dass der Zins angehoben wurde? In Japan ist es so, dass viel importiert wird. Und Japan hat den Yen als Währung. Und jahrelang war auch die Inflation relativ tief, weil nicht sonderlich viel passiert ist. Aber über die letzten Jahre war der Yen relativ schwach, weil die Zinsen logischerweise nicht erhöht wurden auch. Und dadurch, dass viel importiert wurde, haben sich die Preise, die Importpreise erhöht. Und durch die erhöhten Importpreise ist der Yen auch immer schwächer geworden, weil auch weniger Waren eingekauft werden konnten, weil die Inflationspreise oder andersrum gesagt, die Importpreise durch die Inflation gestiegen sind. Also hat man gesagt, wir müssen den Inflationen oder der Inflation und den Importpreisen entgegenwirken. Das ist ja der Job der Nationalbank. Das hat also dazu geführt, dass die Bank gesagt hat, also die Nationalbank von Japan, okay, wir erhöhen den Leitzins um 0,25 Basispunkte, um wie gesagt der Inflation in Japan und insbesondere der Importpreise entgegenzuwirken. Und das hat natürlich dazu geführt, dass alle, die gerade diesen Carry Trade machen, plötzlich eine niedrigere Gewinnspanne haben, logisch, weil jetzt natürlich ein höherer Zins bezahlt werden muss und Achtung, künftig davon ausgegangen werden kann, / muss, dass es weitere Zinserhöhungen in Japan gibt. Und das ist natürlich eine größere Angst, die da ausgelöst wird. Also du siehst, an der Börse ist mal wieder die Emotion an erster Stelle. Und diese Angst vor weiteren Zinsanhebungen hat natürlich dazu geführt, dass plötzlich einige gesagt haben, okay, stopp, langsam. Wir lösen unsere Trades auf, weil wir haben das zum Beispiel auch in ETFs geparkt oder in Anleihen. Wir lösen die auf, wir cashen aus und zahlen per sofort unsere Schuld zurück in Japan. Und das macht der erste und dann der zweite und der dritte und der vierte und dann plötzlich lösen sich der Reihe nach sogenannte Stop-Losses aus. Also immer wenn der Kurs zum Beispiel um 3% fällt, dann gehst du in die Verkaufsposition und dann der nächste wird vielleicht sitzen bei 3,2 und der Verkauf vom 3, also bei minus 3 führt dazu, dass der Kurs um minus 3,2 abfällt und bei 3,2 hat der Nächste den Stop-Loss sitzen, also sehr vereinfacht erklärt, und der Nächste stößt ab und dann löst es eine Kettenreaktion aus. Ja, und genau das ist dann ein Stück weit auch passiert, und diese Zinsänderung ist dann letztendlich auch ausschlaggebender Punkt beim Carry Trade dafür, dass einfach die institutionellen Anleger gesagt haben, okay, wir stoßen unsere Position ab und verkaufen unsere Großanteile. Wie gesagt, denkt mal drüber nach, was passiert, wenn das Milliarden, wenn das Milliardengeschäft ist. Und das führte, wie gesagt, zum Hauptgrund dafür, dass es so eine starke Korrektur gegeben hat. Bleibt spannend jetzt zu beobachten, was man natürlich mit der Situation dann draus macht, denn es gibt Grund 2 und das war auch ein Grund, der dazu geführt hat, in diese Anfang Augustwoche, wieso es so stark gerappelt hat. Neben dem Carry Trade, von dem ich gerade gesprochen habe, das waren die Arbeitsmarktdaten. Man hat nämlich in Amerika gedacht, man hat jetzt Arbeitsplätze geschaffen. Die Erwartungen waren bei 175.000 Arbeitsplätzen. Was aber passiert ist, war nur 114.000 Arbeitsplätze sind geschaffen worden. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass viele gedacht haben, oh, dann könnte ja doch eine Rezession auf uns zukommen, wenn die Wirtschaft weniger Arbeitsplätze erschafft, als wir erwarten. Und dann, also es war der zweite Grund wegen Arbeitsmarktdaten. Und der dritte Grund ist, weil auch gerade eine ziemlich schwache Earnings Season stattfindet. Also wir sind im Sommer. Sommer ist sowieso schwierig zu handeln am Kapitalmarkt. Und in der Earnings Season geht es hauptsächlich darum, erfüllen die Unternehmen die Umsatzerwartungen, die Gewinnerwartungen, die Earnings per Share, also die Gewinne je Aktie. Und wenn diese Erwartungen nicht getroffen werden, dann wird es auch ziemlich blöd, weil die ganzen Analysten gehen ja natürlich davon aus, dass die ja ein Stück weit vorberechnen können, wie sich der Markt entwickelt, und die haben ja auch verschiedene Berechnungsmodelle, mal offensiver, mal defensiver. Und bei einigen Werten ist einfach Folgendes eingetreten. Auch eine Amazon wurde, meine ich, an einem Tag mal 6, 7, 8% negativ abgestraft, weil einfach der Umsatz nicht geliefert wurde. Und wenn natürlich die Umsätze auch nicht erfüllt werden, von dem auszugehen ist, dann zeigt das ja auch, dass die Menschen eher weniger Geld dazu bereit sind auszugeben, was wiederum ein Indiz dafür sein kann, dass wir eben in eine Rezession laufen. Und wenn wir in eine Rezession laufen, dann wird es ziemlich spannend, weil dann ja hat das größere Auswirkungen. Das ist natürlich Zyklus. Also du kannst dich einfach auch mal Wirtschaftszyklus googeln, da siehst du, wie die Zyklika sind. Und ja, und deshalb bleibt momentan einfach noch abzuwarten. So ein Stück weit sind wir in der Rezession. Ist das schon der Boden am Kapitalmarkt oder nicht? Und diese Rezessionsangst, also die schwache Earnings Season plus die schwächeren Arbeitsmarktdaten plus der Carry Trade hat dann dazu geführt, dass natürlich innerhalb gefühlt von 5 Tagen, bumm, einfach mal alles dunkelrot war und da einfach mal vieles stark korrigiert hat. Mittlerweile, wie gesagt, alles relativ wieder entspannt. Die Märkte haben sich teilweise schon gut wieder erholt. Das waren diese Haupttreiber der letzten Woche. Genau, das ist eigentlich das Ganze, was man mal so grob zusammenstauchen kann, was da Anfang August passiert ist, damit du einen Überblick hast, was da konkret so vonstatten ging. Und die Frage ist ja jetzt, was machen wir denn daraus? Also was machst du jetzt mit den Informationen? Im Endeffekt bleibst du im besten Fall cool, weil vorhin habe ich dir gesagt, dass es die Angst war vor steigenden Zinsen, die beim Carry Trade dazu geführt haben, dass viele institutionelle Anleger schnell ihre Position aufgelöst haben. Genau diese Angst hast du natürlich im Kleinen auch, denn du denkst, oh mein Gott, mein Geld ist weg, Hilfe! Das heißt, du musst dich erstmal lösen von deiner Emotion, sondern rational darüber nachdenken, was hier gerade passiert. Weil die meisten kriegen ja jetzt echt weiche Knie und haben nicht die Eier oder das Rückgrat, einfach zu sagen, okay, ich sitze das jetzt aus. Und gerade wenn du jung bist und die nächsten Jahre Zeit hast, dann bleib einfach cool. Ja, du verkaufst natürlich keine Position, sondern im besten Fall hast du viel Cash und kaufst einfach jetzt günstig ein. Also ist im Endeffekt das Beste, was du machen kannst. Habe ich genauso gemacht. Einfach mittlerweile in Tranchen in den Markt eingekauft, um einfach die Durchschnittsrendite ein Stück weit wieder zu verbessern und günstig Anteile zuzukaufen. Also das ist jetzt sehr, sehr lohnenswert. Aber auch hier Haftungsausschluss. Ich habe keine Ahnung, ob wir wirklich in eine Rezession reinlaufen. Momentan großes Fragezeichen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Boden vermutlich erreicht haben, weil es war schon eine ziemlich heftige Korrektur die letzten Wochen. oder die letzten Tage. Und wir laufen ja auch am Ende des Jahres noch auf ein Präsidentschaftswahljahr zu. Das heißt, auch das wird ziemlich spannend, was hier der Kapitalmarkt macht. Wird natürlich auch interessant, wenn, also mittlerweile bin ich nicht mehr so im Game drin mit den Präsidentschaftssituation, wer hier gerade die Nase vorne hat. Ich glaube, es ist ziemlich ausgeglichen, dass Harris und auch Trump eher so je nach Tag, wo man mal so eine Umfrage macht, der eine besser ist dann die andere. Aber ist natürlich, wenn Trump an die Macht käme, dann löst das natürlich wieder vermutlich einen größeren Hype aus, denn wie wir alle wissen, ist Trump Vollblutunternehmer und wird vermutlich auch stark für die Wirtschaft kämpfen, um unter anderem natürlich dann stark die Wirtschaft nach vorne zu treiben, was natürlich dazu führt, dass Unternehmen höhere Gewinne fahren werden und das wiederum führt dazu, dass natürlich der Aktienmarkt dieser Unternehmen wieder steigen würde. Also von daher, es bleibt spannend, aber es gibt mit Sicherheit eine Jahresendrally, insbesondere für das Ende und dieses Wahljahres. Ja, für den Moment einfach, wie gesagt, cool bleiben und die Möglichkeit nutzen, günstig zuzukaufen. Das war ja mal die Erklärung, was das für eine Welle war. Also nochmal zusammengefasst, Carry Trade war die Situation mit dem Zinsdifferenzgeschäft, dass natürlich amerikanische Anleger oder die Institutionellen gesagt haben, hier, wir nehmen günstig Geld auf zu einem sehr, sehr günstigen Zins in Japan, tauschen den in Dollar und kaufen damit Anleihen und von der Differenz gewinnen und leben wir. Und wenn sich dann dieser Zins ändert, dann hast du halt ein Problem. Oder löst halt deine Position auf. Und zweite Situation Arbeitsmarktdaten, dritte Situation schwache Earnings Season. Jetzt noch ein Impuls zum Ende. Was hat das jetzt erstmal mit deiner vorgebundenen Rentenversicherung zu tun zum Beispiel oder mit deinem Depot? Grundsätzlich könnte man jetzt sagen, erstmal gar nichts, weil das Ganze läuft ja sehr, sehr langfristig und du hast ja die Möglichkeit, hier über Jahre hinweg attraktive Zinsen zu erwirtschaften. Aber du solltest über eine Situation nachdenken. Wenn du mit 67, also ich fange anders an, eine vorgebundene Rentenversicherung ist dafür da, dass deine Lebensqualität gesichert ist und dass du im Alter die Möglichkeit hast, zum Beispiel 500-600 Euro jeden Monat zu beziehen aus deiner Rentenversicherung, damit du einfach Lebensstandard hast, dass du noch immer noch gut Pizza essen gehen kannst, dass du coole Urlaube machst, Kurztrips etc. und dass du dein Leben genießt. Wenn du aber sagst, hier, ich nehme mit 67 das ganze Kapital, denn ich möchte damit mein Haus abbezahlen, dann wäre es ziemlich dumm, wenn 14 Tage vor Ablauf deines Vertrags ein sogenannter Carry Trade Deal, wie ich ihn gerade erklärt habe, und die Arbeitsmarktdaten schwach sind und die Earnings Season auch beschissen ist, dann dazu führen, dass vielleicht dein, sagen wir mal, Depot um 10% fällt und 14 Tage später dann die Auszahlung deines Vertrags ansteht. Damit will ich dir sagen, je eher du dazu tendierst, also du musst das gleich abwägen, was ich sage, aber je eher dazu tendierst, dass du das ganze Kapital auf einmal beziehen möchtest, weil du in der Rentenversicherung der dritten Schicht, könnt auch mal über das Drei-Schichten-Modell nochmal einen Podcast machen, fällt mir gerade ein, in der dritten Schicht die Möglichkeit eben hast, eine Rente zu wählen oder das ganze Kapital auf einmal, je eher du tendierst dazu, dass es das ganze Kapital wird, desto eher musst du darüber nachdenken, dass du vielleicht 1-2 Jahre vorher bereits ein sogenanntes Ablaufmanagement nutzt und Teile, die aktuell voll investiert sind am Markt, umschichtest in Rentenpapiere, wo natürlich kein großer Zins erwirtschaftet wird, aber du einen Teil von deinem Kapital sicher parkst. Wenn sich diese Podcast-Folge oder diese Aussage jetzt ein sehr offensiver Anleger anhört, würde der sagen, auf gar keinen Fall, denn die Zinsgewinne sind ja unfassbar hoch die letzten Jahre. Und es stimmt, je höher natürlich dein Kapital ist und du kriegst 5% Rendite, desto höher ist dein Zinseszins. Das ist ganz klar, wir haben hier ein exponentielles Wachstum, aber desto größer ist halt das Risiko auch, dass es dann kracht, wenn vielleicht 14 Tage vorher 10-15% von deinem Depot abschmieren. Im besten Fall erholt sich das innerhalb von ein paar Tagen wieder, beim schlechten Fall, wenn du wirklich davon ausgehst, dass du zum Beispiel in eine Rezession reinläufst und es zieht sich 2-3 Jahre, dann ist halt saublöd, wenn dir plötzlich 50.000 Euro fehlen. Also, das musst du für dich abwiegen und das ist mir ein wichtiger Tipp, dass du darüber mal nachdenkst. Entweder Zinsen oder beziehungsweise Zinseszins mitnehmen und sagen, hey, ja, ich beziehe sowieso eine lebenslange Rente. Oder wenn du mit dem Kapitalgedanken spielst, darüber nachzudenken, vielleicht 50%, 60%, 70% aus der Offensive, aus dem Kapitalmarkt zu entnehmen, eher sicherer zu parken, dass du diesen mit diesem Kapital nicht mehr den Kursänderungen so stark ausgeliefert bist. Weil oftmals ist es so, dass man eine Anlagestrategie wählt und die durchrennen lässt bis zum Schluss. Dann guckt keiner mehr groß hin. Und deshalb war mir dieser Tipp am Schluss noch wichtig, dass du mit dir im Reinen bist und wenn du Kunde bist oder auch in der Beratung, dass du das einfach im Hinterkopf behältst. Natürlich weiß niemand, was am Schluss besser ist und richtiger, weil keiner hat die Glaskugel, aber jeder sollte in der Lage sein, und das ist ja auch mein Standpunkt immer, jeder sollte in der Lage sein, selbst seine Entscheidung treffen zu können. Das ist ja das Wichtige dabei. Also von daher, durchaus den Gedanke mal mitnehmen, was vielleicht 5 Jahre vor Ablauf sinnvoll ist, sinnvoll sein kann, mal drüber nachdenken, was ist denn so die Tendenz und dann entsprechend die Entscheidung treffen und dann einfach auch dazu stehen. Ja, das ist, denke ich, das Wichtigste. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Infos mal kurz geholfen haben, bisschen mehr Einblick gegeben haben in den Kapitalmarkt, was die letzten Wochen war. Und freue mich auf die nächste Folge, weil dann erkläre ich dir gerne nochmal das Drei-Schichten-Modell, wie das 2005 eingeführt wurde. Freue dich drauf und dann wünsche ich dir viel Spaß und noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.